Armena Watch, der Talk.
Willkommen bei Armena Talk. Durch das Spektrum der Presse bin ich auf ein großartiges Schulprojekt zum Gaza-Krieg gestoßen, das meine Gesprächspartner Alma Mansberger und Wladimir Wertlieb seit Monaten gemeinsam durchführen. Alma Mansberger ist in Bosnien geboren und Muslima und sie lebt seit Jahrzehnten in Österreich. Wladimir Wertlieb ist in der Sowjetunion geborener Jude und lebt seit Jahrzehnten in Österreich. Alma Mansberger hat in Salzburg studiert und ist Pädagogin und Wladimir Wertlieb ist Schriftsteller. Frau Mansberger, können Sie das Projekt kurz beschreiben, um das es geht?
Sehr gerne. Also wir machen Schulprojekte mit dem Thema über dem fremden Schatten springen, Feindbilder überwinden. Uns geht es vor allem darum, mit den Jugendlichen auf kreative Art und Weise kritisches Denken zu fördern und Feindbilder und Vorurteile aufzubrechen.
Und es geht um den Gazakrieg?
Es geht unter anderem auch um den Gazakrieg. Nicht nur explizit, aber doch, wir hatten heuer sehr viele Workshops eben explizit zum Gazakrieg.
Herr Wertlieb, Sie lesen, habe ich in Ihrem Bericht im Spektrum erfahren, zu Beginn des Workshops einen Bericht über das Hamas-Massaker am 7. Oktober mit grausigen Details auch. Ist das als Einstieg wichtig?
Ja, auf jeden Fall. Der Text stammt von Almas Ehemann, der ist Lehrer. Und also ich weiß auch von Leuten, die auch mit Überlebenden des Massakers am 7. Oktober gesprochen haben, dass dieser Text das, was dort passiert ist, sehr, sehr gut einfängt und es sozusagen exemplarisch verdichtet anhand des Schicksals eines fiktiven Kindes, aus dessen Perspektive erzählt wird. Und das ist absolut wichtig, weil die Jugendlichen einerseits unglaublich betroffen sind, dann voll und ganz auch beim Thema und im Thema angekommen sind. Also die vielleicht am Anfang noch ein bisschen geschlafen haben, die sind dann hellwach und sind da. Und was auch entscheidend ist, ist die Frage, die wir dann gleich stellen, weiß denn jemand von euch, wo das spielt? Wir verraten nämlich nicht, wann das ist und wer jetzt die Betroffenen sind. Und von 50, glaube ich, Jugendlichen bei unserem ersten Auftritt hat genau ein einziger gewusst, dass das in Israel gespielt hat, sich ereignet hat, dass das am 7. Oktober war. Wir fragen, weiß jemand, was am 7. Oktober 23 passiert ist? Und meistens hat niemand von diesen Jugendlichen eine Ahnung oder nur eine sehr vage, weil sie ihre Informationen nicht aus den Medien, aus den Qualitätsmedien, sondern aus den sozialen Netzwerken, zum Beispiel aus TikTok beziehen.
Gut, auf TikTok kommen wir sofort. Das heißt aber, und das habe ich dem Spektrum-Bericht entnommen und das hat mich wirklich verblüfft, dass die Schülerinnen und Schüler zwar über den Gazakrieg Bescheid wissen, da haben sie viele Bilder gesehen, kommen gleich drauf, aber über den Anlass dazu, über das Hamas-Massaker am 7. Oktober wissen die allermeisten wenig oder überhaupt nichts. Ist das so?
Das ist korrekt.
Das ist so, ja.
Ja, und das wiederum führt uns unmittelbar zu den sozialen Medien und ihrer Art der Berichterstattung. Und da ist es speziell wieder TikTok.
Für die Schülerinnen und Schüler ist das in den meisten Fällen TikTok. Wenn jemand auf TikTok eingibt, Gazakrieg, ermordete Palästinenserinnen oder ermordete Kinder im Gazakrieg, dann gibt der Algorithmus die entsprechenden Bilder und die entsprechenden Informationen oder Fake News vor, die sich ausschließlich auf den Gazakrieg beziehen, nicht aber auf den Anlassfall, weil diese Netzwerke so gebaut sind, dass Klischees und Vorurteile verstärkt und nicht aufgebrochen werden. Das ist das Problem.
Der Algorithmus, wenn man mehrmals sich mit Bildern aus dem Gazakrieg befasst hat, liefert dann automatisch nach. Und es ist sehr schwer, gegen die Bilder zu argumentieren. Vor allem dann, wie Sie vorhin gesagt haben, wenn man den Anlassfall, nämlich das Massaker am 7. Oktober, nicht kennt.
Ja, klar, weil was sehen die Kinder? Die sehen hauptsächlich andere Kinder, die umgebracht werden. Sie sehen Gaza in Schutt und Asche und Kinder, die weinen, Kinder, die ohne Eltern sind, Kinder mit Katzen abgebildet, Kinder, die einfach im Schlamm leben und nichts zu essen haben. Das sind die Bilder, die sie sehen. Sie sehen keine kämpfenden Menschen, sondern sie sehen nur lediglich Kinder. Es wird viel Werbung mit Kindern gemacht.
Und wie machen Sie es dann, wenn Sie mit den Schülerinnen und Schülern über die Bilder und den Mechanismus, der dahinter steckt, emotional, wenn Sie mit denen drüber reden?
Na, wir fangen ja zuerst einmal an mit dieser Geschichte. Wir lassen
Ja.
sie auch die Geschichte zu Ende erzählen oder klären dann, rekonstruieren den 7. Oktober, den rekonstruieren wir mit den Schülern gemeinsam. Und dann zeigen wir ihnen an Bildern vor allem, was ich aus meinen sozialen Medien habe und klären auf und weisen darauf hin, was ist ein KI-generiertes Bild? Kann das überhaupt ein echtes Bild sein? Kann ein Kind mit Luftballons in der Luft fliegen? Also was machen da die sozialen Medien und die Bilder, was machen die mit uns, mit unserem Denken? Wo zeigen wir Empathie und wo nicht? Ist ein Kind ist das entführte Kind auf der israelischen Seite weniger wert wie jetzt das Kind in Gaza? Also wir versuchen schon, die Bilder aufzubrechen und den Kindern zu zeigen und darzubieten, was macht das eigentlich mit uns?
Und sehr, sehr wichtig sind auch historische Informationen und überhaupt Informationen darüber, wie dieser Konflikt entstanden ist. Also wir teilen uns das, glaube ich, sehr, sehr gut auf und wir ergänzen einander auch ganz gut, glaube ich, weil du mit diesen Bildern und auch über deine pädagogische Ausbildung sehr, sehr gut mit den Kindern arbeiten kannst, wenn es um die Bilder geht, wenn es sozusagen um das Aufbrechen von Fake News geht, wenn du dann hinterfragst und nachfragst, woher hast du die Information, wie kommst du auf das Bild, welche Emotionen lösen bei dir diese Bilder aus? Und ich bin dann derjenige, der ergänzend zum Beispiel über die Geschichte des Nahostkonflikts berichten kann. Ich versuche das dann auch kindgerecht zu machen und ich zeichne dann auch die Karte von Israel und Palästina zum Beispiel auf die Tafel und erkläre das dann. Und das alles wissen diese Jugendlichen oft nicht und sie sind auch sehr interessiert. Das ist ja auch das Tolle. Man glaubt, dass die dann bald aussteigen oder dass sie das gar nicht hören wollen. Aber sie sind wissbegierig, sie sind wie Schwämme, wenn man auf sie eingeht. Wenn man ihnen das Gefühl gibt, dass man sie ernst nimmt, wenn man auch, egal was sie sagen, genau hinhört und dann auf die Details eingeht, wenn man ihnen diesen Raum gibt, dann sind sie auch bereit, einen zuzuhören und auch komplexe Zusammenhänge, ambivalente Zusammenhänge aufzunehmen und über diese nachzudenken. Und das ist eben das Schöne und das Wunderbare der Arbeit mit sehr jungen Menschen und mit Jugendlichen,
Haben
weil
Sie
man da noch so viel verändern kann.
eine Altersvorgabe für das Projekt? Also wie alt sind die Kinder, mit denen Sie reden?
14 aufwärts.
14 aufwärts.
Genau.
Und dann geht es bis zu jungen Erwachsenen hinauf. Ja, natürlich.
Sind Sie beide einig oder im Großen und Ganzen einig über den israelischen Krieg in Gaza und seinen Verlauf und seine Methoden? Und sind Sie einig über die Regierung Netanyahu und ihre Politik? Also wie weit sind Sie da einig oder wie weit gibt es erkennbare Differenzen auch für die Schülerinnen und Schüler?
Also wir sind uns nicht in allen Punkten einig. Wir sind uns weitgehend eigentlich einig, aber bei weitem nicht in allen Punkten. Wir sind uns über den Ausgang einig, wie der Ausgang passiert ist. Wir sind uns darüber einig, dass eine Indoktrinierung passiert bei den Kindern und Jugendlichen in Gaza. Wir sind uns auch darüber einig, dass nicht alles, wie der Verlauf jetzt verlaufen ist, nicht vielleicht aus unserer, noch mehr aus meiner Perspektive, menschenwürdig verlaufen ist, sofern man das überhaupt sagen kann. Also gerade am Anfang hatten wir die Diskussion mit dem Wasserabstellen, Grenzen überall schließen, auch zu Ägypten die Grenzen zu schließen, Hilfsgüter nicht reinzulassen. Also all diese Themen hatten wir auch im ersten Workshop und auch da sind wir uns nicht immer einig. Einig sind wir uns, glaube ich, beim Netanyahu ziemlich, dass wir ihn
Ja.
beide nicht für den Politiker halten, der das eigentlich sein
Ja,
soll.
also
Also ich sehe ihn sehr kritisch.
ich auch. Also da sind wir uns im
bei
Wesentlichen
Netanyahu
einig,
haben sie
ja.
es leicht sozusagen miteinander.
Da haben wir es leicht miteinander, weil
Genau.
ich den auch absolut ablehne. Und ich glaube, er ist einerseits eine Schande und eine Tragödie für Israel. Und ich glaube, da sind wir derselben Meinung. Wir sind uns auf jeden Fall einig darüber, dass der auslösende Moment der Ausgangspunkt für diesen Krieg war das Massaker vom 7. Oktober. Mhm. Das steht außer Frage. Es steht auch außer Frage, dass die Hamas, und auch da sind wir uns einig, dass es der Hamas nicht um die Befreiung Westjordanlands von der israelischen Besatzung geht, sondern der Hamas geht es auch nicht darum, den Menschen in Gaza etwas Gutes zu tun, sondern es geht darum, Israel zu zerstören und einen islamistischen Gottesstaat in ganz Palästina, Israel, zu errichten. Insofern ist es auch schwierig bis unmöglich mit einer Gruppe wie der Hamas und wir tragen auch immer Passagen aus der Charta der Hamas vor, wenn wir mit den Schülerinnen und Schülern reden, die auch sehr bezeichnend sind, wo es auch offen gegen Juden geht und wo der jüdische Staat vernichtet werden soll. Das steht ja offen drinnen. Also da sind wir uns einig. Nicht ganz einig sind wir uns über die Art und Weise, wie dieser Krieg von Israel im Gazastreifen geführt wird. Ich meine, dass die israelische Armee gegen die Hamas vorgehen muss oder vorgehen musste nach dem 7. Oktober. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, auch ich sehe das kritisch. Auch ich finde, dass zum Beispiel das Wasserabstellen in den ersten Tagen oder sozusagen das Nicht-Durchlassen bestimmter Hilfsgüter nicht in Ordnung war. Ich bin allerdings kein Militärexperte und ich kenne vieles nicht. Ich kenne die Hintergründe nicht so genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie jetzt die Sicherheitslage ist. Aber da haben wir schon manchmal ein bisschen gestritten. Aber das waren so eher technische Detailfragen, aber nicht keine grundsätzlichen Fragen. So grundsätzlich liegen wir, glaube ich, nicht so weit auseinander.
Also wie geht's? Pardon.
Ich finde einfach, dass jedes Opfer, was ein Opfer zu viel ist an Zivilisten, ist für mich schon zu viel an und für sich. Mhm. Auch wenn Netanjahu immer wieder begründet, auch gerade jetzt bei dem gestrigen Vorfall, dass zivile Opfer in Kauf zu nehmen sind, da finde ich nein. Also gerade heute, gerade von einer Demokratie, gerade von einem Staat, der so gebildet ist und so weit ist, würde ich mir wünschen, dass man eine andere Art und Weise dieses Konfliktes führt, wie das, was gemacht wird.
Wie geht es Ihnen mit den Bildern, die Sie im Fernsehen sehen?
Schlecht, weil ich natürlich auch persönlich sehr betroffen bin, in vielerlei Hinsicht. Einerseits, fast alle Verwandten von mir leben in Israel. Die Tochter einer Cousine meiner Mutter arbeitet als Krankenschwester in Ashdod. Das ist eine Stadt im Süden Israels, wo es auch viele Zuwanderer aus Russland gibt. Und sie hat auch erzählt, dass sie so verstümmelte Leichen nach dem 7. Oktober gesehen hat und Menschen, die so schwer verletzt waren, die so misshandelt wurden, dass ich auch wütend werde, wenn ich so etwas höre. Gleichzeitig, wenn ich dann Kinder im Gazastreifen sehen und die dann für ihr Leben gezeichnet sind, die im Querschnitt gelähmt sind oder die ihre Beine verloren haben, denke ich auch, wie kommen die jetzt dazu, darunter zu leiden? Andererseits, es ist die Hamas, die diesen Krieg ausgelöst hat und es ist die Hamas, die diesen Krieg weiterführt, die die Geiseln misshandelt und vergewaltigt und die auch die Zivilpersonen als lebende Schutzschilder missbraucht. Das heißt, es ist unglaublich schwer für mich, in einem solchen Konflikt eine sehr klare, dezidierte Position einzunehmen. Es ist immer ein einerseits, andererseits. Das macht es schwer für mich.
Stimmen Sie dem im Prinzip zu?
Nicht ganz. Und was die Menschen sehen, gerade aus der islamischen Welt oder der islamischen Community, ist einfach nur das, was gerade in Gaza, an der Bevölkerung in Gaza passiert.
Nur eine kurze Zwischenfrage. Aber glaubst du denn realistischerweise, wenn Israel an die Hamas so ein Ultimatum gestellt hätte, dass Hamas sich daran gehalten hätte?
Das glaube ich nicht, aber der islamischen Bevölkerung der weltweit wird es leichter fallen zu sagen, okay, die haben das nicht gemacht, die Forderung war klar da und sie haben sich dagegen entschieden und haben es in Kauf genommen, dass die Kinder sterben. Und dann könnte man die Kinder, die jetzt so missbraucht werden für die Propaganda, nicht missbrauchen. Dann wäre es klar, wer daran schuld ist, dass die Kinder sterben. Und so ist es ein bisschen, okay, der böse Feind Israel ist schuld, dass unsere Kinder versterben. Auch wenn es jetzt nicht so ganz stimmt. Aber so ist das Bild einfach nach außen.
Ich bin nicht ganz überzeugt von dem, was du sagst. Also ich halte das für ein bisschen naiv, dass die Bevölkerung in der islamischen Welt, sehr allgemein gesagt, natürlich, es gibt verschiedene Menschen, sehr, sehr viele verschiedene Zugänge. Also ich möchte das betonen und noch einmal ausdifferenziert, dass ich jetzt natürlich nicht alle in einen Topf werfe, dass das allzu viele Menschen in der arabischen Welt überzeugt hätte, die von vornherein, ich diskutiere mit diesen Leuten, ich kenne ja einige, mit denen ich auch persönlich aufgetreten bin bei Veranstaltungen, mit denen ich jetzt per E-Mail oder in den Netzwerken streite, die sind derart indoktriniert und haben einen solchen Hass auf Israel, die sagen, mit dem zionistischen Feind reden wir überhaupt nicht. Also ich bin da skeptisch, aber ich lasse mich gerne überzeugen von, wenn jemand, der eine optimistisch naive Sicht hat und dann Recht behält, bin ich gerne derjenige, der sagt, ich hatte Unrecht und du hast Recht.
Gut, wichtig ist, weil Sie ein Ereignis angesprochen haben, das diese Woche passiert ist. Heute ist der 3. April. Dieses Gespräch ist eine Momentaufnahme. Die Zukunft der Regierung Netanyahu ist fraglich zurzeit. Die Zukunft des Krieges ist natürlich fraglich. Was wir wissen, ist, wie die Hamas beschaffen ist. Da haben wir einige handfeste Beweise und Indizien. Und ich möchte jetzt auf einen Bericht kommen, den ich eben in diesen Tagen gelesen habe. Eine israelische Rechtsanwältin, die am 7. Oktober als Geisel mitgenommen wurde und dann bei dieser einzigen Geiselfreigabe Ende November freigekommen ist und zunächst lange geschwiegen hat, weil sie über das, was sie erlebt hat, nicht reden wollte, hat vor kurzer Zeit sich dann entschlossen, doch zu reden und hat geschildert, wie sie mit vorgehaltener Pistole sexuell misshandelt worden ist. Das war dann ein Bericht in der New York Times und darauf hat dann der Sprecher der Hamas eine Stellungnahme abgegeben. Und die wiederum ist im Standard zitiert worden. Und ich lese jetzt vor, was der Sprecher der Hamas auf die Schilderung dieser israelischen Rechtsanwältin gesagt hat. Für uns, also für die Hamas, für uns ist der menschliche Körper, insbesondere der der Frau, heilig. Es gehört zu den religiösen Überzeugungen der Hamas, jede Misshandlung eines Menschen unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Religion oder seiner ethnischen Zugehörigkeit zu verbieten. Ende des Zitats. Und Sie lachen. Jetzt, genau das habe ich mir gedacht. Ist der Sprecher der Hamas ein Scherzbold? Weil wenn jemand so offensichtlich lügt und wenn es so klar ist und dokumentiert ist, was schon bei dem Überfall der Hamas passiert ist am 7. Oktober und was dann den weiblichen Geiseln passiert ist, die mittlerweile freigekommen sind. Wenn das alles so klar ist, dann ist diese Feststellung, für uns ist der Körper, der menschliche Körper und insbesondere der der Frau heilig und es ist verboten und so weiter und so fort. Das ist einfach grotesk.
Es ist deswegen grotesk, weil auch selbst die Frau im Islam, also selbst ich als Muslima, laut dem Koran den Mann mich unterzuordnen habe und der Mann mit mir sexuell machen darf, was er will. Noch grotesker ist es deswegen, weil wenn die Frau nicht verhüllt ist, zumindest früher, aber auch heute für viele noch immer gilt die gleiche Regel, wenn die Frau kein offensichtliches Merkmal trägt, wie das Kopftuch oder sonstige Bekleidung des Körpers, dann ist sie freiwillig. Man darf sich an ihr bedienen, wie man will. Also deswegen, allein schon deswegen ist es grotesk.
Es ist weniger grotesk, als es klingt, weil da natürlich eine politische Idee und eine sozusagen politische Taktik, keine Idee, eine Taktik steckt dahinter. Die Taktik besteht darin, dass diese Menschen, und das macht nicht nur Hamas, das machen alle Verbrecher und Populisten und Diktatoren, sie sprechen bestimmte Gefühle an. Und es gibt verschiedene Formen des Hasses in der islamischen oder in der arabischen Welt, vor allem gegen Israel und gegen Juden. Und die Hamas bedient bei all denen, die ihr folgen in der einen oder anderen Form, jenes Gefühl, das dort im Vordergrund steht. Schon. Diejenigen, die zum Beispiel sich daran detektieren, wenn Juden gefoltert und missbraucht werden, für die gibt es das Video, das die Hamas ja selber angefertigt hat durch die Bodycams. Die haben sie ja selber ins Netz gestellt. Und das andere wird verdrängt. Für diejenigen, die das nicht sehen wollen, die sagen, aber die Hamas ist ja eine Befreiungsbewegung, die tun sowas nicht. Für die werden solche Äußerungen angefertigt, weil die Menschen, die das lesen, das andere dann verdrängen können.
Sie haben schon recht. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das Leserpublikum der New York Times ein einigermaßen informiertes ist und wenn ich es so dezidiert formuliere wie der Sprecher der Hamas, für uns ist der Körper der Frau heilig und jede Form von Misshandlung ist strengstens verboten, dann ist das einfach eine so offensichtliche Lüge und es ist in dem Ausmaß grotesk und Sie haben zu Recht gelacht, dass ich das vorgelesen habe, weil es so absurd ist.
Das kann ja nur einer glauben, der den Koran nicht kennt. Also einer, der den Koran nicht gelesen hat, der möge das vielleicht glauben, aber die Frau ist im Koran einfach dem Mann untergeordnet. Gut. Das ist eine Tatsache, sie ist nicht gleichwürdig. Also
ich fand es jetzt interessant, weil Sie argumentieren jetzt theologisch, während Sie haben argumentiert, auch mit dem Augenschein, wie das Verhalten der Hamas ist. Und theologisch mag es schon falsch sein, aber der Augenschein sagt uns, dass das, wie die Hamas sich verhalten hat, dass das schlicht und einfach falsch ist. Und weil sie die...
Sie hat ja absolut recht. Also insofern, ich habe das ja quasi nur ergänzt, ich habe einen anderen Aspekt
daran.
Das sind zwei verschiedene Aspekte, aber die widersprechen einander nicht. Die sind ja ergänzend.
Sie ergänzen einander. Insofern schon, weil wir haben ja beide auch, ich habe die Charta der Hamas gelesen und das Ziel der Charta der Hamas oder das, in wessen Aufgabe sie stellen, ist die Aufgabe des Gottes. Der Islam ist ihre Grundlage. Das heißt, allein schon, wenn ich ihre Grundlage jetzt hernehme, und es sind jetzt ihre Worte, ihre Charta, dann widersprechen sie sich selbst ihrer eigenen Grundlage, die da hingeschrieben wurde.
Aber im politischen Kampf darf man ja lügen. Das wird ja auch erlaubt. Ja, auch sozusagen in der islamischen Religion. Ja. Wenn es darum geht, ein hehres Ziel zu erreichen, darf man lügen. Und sozusagen darf man, natürlich ist das gelogen, das weiß er auch, dass das gelogen ist, aber nachdem es um das höhere Ziel geht, darf er das aus taktischen Gründen, darf er diese Lüge einsetzen. Das kann er vor sich selber wahrscheinlich religiös auch so begründen, dass er sozusagen die ignoranten Westler, die jetzt pro Palästina in den USA demonstrieren, und da gibt es sehr wohl auch Leserinnen und Leser der New York Times, fürchte ich, nicht gebildete Moslems und wie du oder wie viele andere, sondern die christlichen oder nicht-jüdischen und nicht-islamischen Mitläufer, die ebenfalls einfach aus einem Gefühl heraus bei den Pro-Palästina-Demonstrationen irgendwo in New York mitlaufen. Die lesen sowas und sagen, ja, die Hamas ist ja eh nicht so schlimm, weil sie sich nicht informiert
haben. Vorschlag, da Sie jetzt beide schon die Charta der Hamas zitiert haben, möchte ich einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen, damit alle, die uns zuschauen, auch eine Vorstellung davon haben, was da drinnen steht. Ich zitiere: Die Juden standen hinter der französischen Revolution und hinter der kommunistischen Revolution. Sie standen hinter dem Ersten Weltkrieg, um so das islamische Kalifat auszuschalten. Und standen auch hinter dem Zweiten Weltkrieg, in dem sie immense Vorteile aus dem Handel mit Kriegsmaterial zogen. Sie veranlassten die Gründung der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrats, um die Welt durch ihre Mittelsmänner zu beherrschen. Und so weiter. Das ist jetzt ein kurzer Ausschnitt, der sagt, das ist ein paranoides Weltbild. Das ist ein absolut paranoides Weltbild. Und das Verheerende daran ist, Sie haben es schon angesprochen, dass das Ziel der Hamas ist, Israel zu vernichten und den Staat from the river to the sea zu schaffen und dass das eine religiöse Pflicht ist und dass jeder Muslim verpflichtet ist, soweit es in seinen Möglichkeiten steht, an der Vernichtung Israels teilzunehmen. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, da irgendwie zu argumentieren.
Also wir lesen, ich habe diese Passage auch mal in einem Workshop vorgelesen und habe dann provokant gefragt, ob 2015 in Syrien, wie in Syrien der Bürgerkrieg war, ob da die Juden auch verantwortlich waren. Ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach so provokant die Frage gestellt, waren die Juden daran schuld, dass jetzt 100.000 zu uns gekommen sind aus Syrien? Waren die Juden schuld, dass in Bosnien, dass meine Eltern nach Österreich kommen mussten für die bosnischen Chetniks? Waren die Juden dafür verantwortlich, dass sie uns ausrotten wollten? Also ich stelle schon dann solche provokanten Fragen auch an die Schüler, um ihnen zu vergegenwärtigen, was eigentlich diese Aussage jetzt bedeutet. Nicht nur im Kontext der Geschichte, nicht nur früher, sondern auch jetzt, weil schließlich werden hier die Juden für jeglichen Konflikt weltweit verantwortlich gemacht in der Charta. Und man muss sich dessen einfach mal bewusst werden, was diese Aussage, wenn man es konkret runterbricht, bedeutet. Und ich finde, ja, mit dem muss man die Schüler definitiv konfrontieren und auch anregen zum Nachdenken, ob das auch so sein kann.
Darf ich Ihren Hinweis fortsetzen?
Gerne.
Dieser schreckliche Krieg im Sudan und das Schicksal der muslimischen Menschen dort, das ganz schlimm ist. Und der Auslöser des Kriegs sind zwei machtbesessene Generäle, die gegeneinander kämpfen. Das Schicksal, das grauenhafte Schicksal der Uiguren, der muslimischen Uiguren in China und der muslimischen Rohingya in Myanmar und so weiter und so fort. Es gibt so viel Verfolgung auf der Welt von Muslimen, und zwar grauenhafte Verfolgung. Und es geht aber immer nur um Israel-Palästina. In der öffentlichen Wahrnehmung und in den Fahnen, die geschwenkt werden und in den Demonstrationen. Und es kann mir niemand einreden, dass das nichts mit Antisemitismus zu tun hat.
Ich glaube, es gibt da zwei Blickwinkel. Der eine Blickwinkel, weil Sie Sudan angesprochen haben, das, was jetzt in Gaza möglich ist, mit den ganzen Bildern und mit dem ganzen Internet, ist so im Sudan nicht möglich. Also Sie haben schon noch Funktelefone und sind sehr bedacht. Also diese Bilder würden wir jetzt aus dem Sudan jetzt in den sozialen Medien nicht bekommen, wie wir sie aus Gaza haben. Genauso stelle ich in Frage, ob wir das tatsächlich aus China bekommen würden von den Uiguren. Also ich glaube, auch da machen auch die Medien, die Berichterstattung spielt eine sehr große Rolle. Also auch im ORF, ich beziehe mich jetzt gerade konkret auf den ORF, aber auch andere Medienkanäle, die berichten auch so gut wie gar nichts davon. Während ein Krieg in Gaza wird medial so ausgeschlachtet, in jeglicher Hinsicht, ob es jetzt Internetmedien sind, ob es jetzt Fernsehmedien sind, ob es Zeitungsmedien sind,
omnipräsent. Jetzt ist die Frage, hat das was damit zu tun, dass es sich um den Judenstaat handelt? Also ich sage, der Konflikt hängt schon sicher mit der Berichterstattung und den Bildern zusammen, also die Aufwallung der Menschen, aber es hängt schon auch damit zusammen, dass es um Israel geht.
Ich glaube, das ist ein Circulus Viciosus, Entschuldige. Ich glaube, da greifen verschiedene Dinge wie Zahnräder ineinander. Einerseits hat das, da gebe ich Ihnen recht, natürlich sehr wohl etwas, sagen wir, mit dem Judenhass, auch mit dem traditionellen Judenhass, sowohl in der islamischen oder arabischen Welt als auch in Europa zu tun. Also, und das ausgeprägte Interesse, dieser Voyeurismus, wenn es um Juden geht. Auch wenn es sozusagen jetzt kein ausgeprägter Antisemitismus ist. Es ist einfach, wenn Juden beteiligt sind, auch bei uns, einfach aus unserer Geschichte heraus. Ich meine, Uiguren, wen interessieren bei uns schon die Uiguren? Ich sage das jetzt bewusst provokant, ja, es sind genauso Menschen wie Juden, Nicht-Juden und alle anderen. Aber wenn es um Juden geht, irgendwo heißt es doch Jews sell, also ein jüdisches Thema lässt sich besser verkaufen, das lässt sich dann auch medial besser verkaufen. Das wohl wissend springen natürlich die Medien auf so einen Konflikt auf, weil sie dann wissen, die Einschaltquoten sind höher. Das befeuert allerdings auch wieder den Konflikt und befeuert wieder den Antisemitismus in der Region. Verstehen Sie? Und so greifen die Dinge ineinander wie ein Circulus Viciosus und verstärken einander. Also es sind mehrere Faktoren. Es ist natürlich auch, egal was, egal was sozusagen den Uiguren passiert oder was im Sudan passiert oder in Libyen oder in Syrien, das Kind, das im Gazastreifen leidet, leidet ja trotzdem und ist trotzdem auf jeden Fall ein Opfer und darüber muss auch berichtet werden. Es stellt sich die Frage natürlich, wie die Gewichtung der Berichterstattung ist, in welcher Form dann berichtet wird und was sozusagen der Subtext unter der Berichterstattung ist, das ja.
Also ich finde, da gibt es schon noch ein weiteres Problem, weil Sie gefragt haben, ob das Judenhass ist. Es gibt schon das Problem, die Überzeugung auch von der Hamas, dass wenn einmal ein Land von einem islamischen Stamm oder von einer islamischen Gesellschaft erobert wurde, als Kriegsbeute erobert wurde, dann gehört es für immer in islamischer Hand. Das ist die erste Überzeugung, die sie haben. Ja. Das können wir auch weiterspielen auf Europa, auch auf Bosnien, auch auf bis zu Detroit nach Wiens. Ja, können wir das weiterspinnen?
Spanien.
All das würde das bedeuten, dass auch all diese Länder, und das nehmen sich ja auch heraus in der Charta, dann eigentlich zurückerobert werden müssten, weil sie waren einmal islamisches Land, also haben sie für immer bis zum jüngsten Tag des Gerichtes das Vorrecht, in islamischer Hand zu sein. Das ist eine. Das andere ist, was die Hamas drinnen schon behauptet in ihrer Charta ist, dass es nur unter islamischer Führung einen Frieden zwischen Juden, Moslem und Christen geben kann. Nur der Islam vermag da Sicherheit für alle Religionen zu gewährleisten. Und das muss man dann in Frage stellen. Ist es jetzt Judenhass oder die Überzeugung, dass nur durch islamische Herrschaft ein Frieden herrschen könnte? Und das frage ich auch die Schüler in der Schule. Kann es wirklich nur unter islamischer Hand Frieden geben und Demokratie und jeder darf so leben, wie er will? Das ist eine offene Frage. Und dann muss man sich überlegen, okay, in welchen Ländern herrscht der Islam und wie schaut da die Demokratie auch für alle anderen Religionen aus?
Meine Frage dazu, sind die Schülerinnen und Schüler der Meinung, dass die Hamas eine Terrororganisation ist?
Ja, also am Ende des Workshops auf jeden Fall.
Ja. Davor nicht immer. Wir hatten auch einen Schüler gerade in unserer vorletzten Schule oder letzten Schule, der gemeint hat, vielen Dank, jetzt weiß ich, was da wirklich passiert ist. Das war mir so nicht bewusst, ich habe es nur durch die türkischen Medien anders wahrgenommen. Also die Hamas ist eigentlich, bezeichnet sich selbst als eine Widerstandsbewegung, eine islamische Widerstandsbewegung gegen die Besetzer im Land. Also sie sehen schon Israel als einen Besetzer und nicht als einen Staat, der neben ihnen existieren könnte. Und weil sie auf die Zwei-Staaten-Lösung angesprochen haben, also ich glaube, es muss einen dritten Weg geben, außer der Zwei-Staaten-Lösung. Der Gazastreifen wird nie Palästinenser-Staat sein. Ich finde, der Gazastreifen müsste generell ein unabhängiger Ort sein, der international verwaltet wird. Bei dem irgendjemanden zuzusprechen, auf der einen Seite da und durch Israel da, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es irgendwie funktionieren könnte. Mhm. Palästina, ja. Gibt es auf der anderen Seite, aber Gaza müsste trotzdem was Eigenständiges sein.
Mhm. Sprechen Sie auch mit den Schülerinnen und Schüler drüber, was ist legitime Kritik an israelischer Politik und was ist Antisemitismus?
So explizit haben wir, glaube ich, über diesen Punkt noch nicht gesprochen, weil bis wir einmal alle anderen Punkte abgehen.
Da gibt es einen Unterschied.
Natürlich gibt es da einen Unterschied. Aber das sind schon die höheren Weihen, würde ich einmal sagen, bis man erst einmal so weit kommt, dass man differenziert zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus. Weil zuerst müssen wir einmal schauen, was diese Jugendlichen überhaupt über Israel wissen. Ob sie überhaupt wissen, ob sie das zuordnen können, was überhaupt Antisemitismus bedeutet. Also wir sind ja oft noch weit, weit von dem entfernt, was Sie jetzt andeuten, dass man da, ab wann beginnt jetzt Antisemitismus? Aber wie gesagt, das können wir untereinander ausdiskutieren. Aber vielleicht kommen wir einmal dorthin. Also wenn wir in einer besonders aufgeweckten Klasse sind, wo wir dann die anderen Dinge relativ schnell schon hinter uns lassen, dass wir schon auf diesen Level hinaufkommen, werden wir das ganz bestimmt ansprechen.
Das Problem ist einfach, was ich sehe diesbezüglich, ist einfach, sobald man beginnt, über Israel zu reden, muss man immer achtsam sein, dass man nicht eben als Antisemit gleich bezeichnet wird. Es ist sehr schwierig, jetzt den Kindern beizubringen, welche Kritik und auf welche Art und Weise wäre jetzt angebracht und gilt nicht als antisemitisch und welche schon, weil ein anderer, wie du schon erwähnt hast, der eine sieht es als antisemitisch, der andere wieder nicht. So jetzt ein Regelwerk zu geben, glaube ich, wäre falsch, weil ich wüsste nicht wie. Weil egal, was man äußert, irgendwelche Hinsicht, auch wenn es Kritik ist, wird sie immer so aufgefasst, als ob wäre es Antisemitismus. Zumindest geht es mir persönlich so damit.
Gut, das ist eine Waffe der der israelischen Regierung, dass sie jede Kritik per Definition immer als antisemitisch bezeichnet. Aber jetzt andere Frage. Sprechen Sie davon, kommt das überhaupt bei Ihrem Workshop vor, dass Sie beide selber Flüchtlinge sind? Sie haben als Kind Osmanowitsch geheißen und sind als Flüchtling nach Österreich gekommen, noch als Kind. Wie ist es Ihnen dann gegangen?
Wie ich als Kind nach Österreich gekommen bin?
Ja.
Ja, am Anfang nicht so einfach. Also wir waren in einem Asylheim auf dem Berg, sehr abgeschottet eigentlich von der restlichen Bevölkerung, bis auf den Schulbesuch. Ich habe die ersten Jahre auch viel schweigend verbracht und in der Schule auch nicht wirklich geredet.
Schweigend?
Ja, schweigend. Weil, ich frage Sie mich nicht, also ich wurde immer wieder eingeholt von den Erlebnissen, die ich auf der Flucht erlebt habe und auch in Bosnien selbst. Und es gab einfach keine Möglichkeit, darüber zu reden. Es gab weder Psychotherapie noch sonstiges Trauma. Da war überhaupt kein Begriff. Deutschunterricht für die Erwachsenen sowieso nicht. Also all das, was wir jetzt aus 2015 kennen und über was wir reden, gab es zu dermaligen Zeit zumindest für mich und für uns nicht.
Also das
nicht
war in greifbar. Den 90er Jahren.
Das war in den 92er, genau. Mhm. Und von daher, und ja, ich habe auch sehr viel Hass, ist vielleicht das falsche Wort, aber doch trifft es doch irgendwo aus der österreichischen Bevölkerung schon erfahren, dass man eigentlich unerwünscht ist, dass man hier keinen Platz hat. Und das Problem ist, wenn man dann älter wird und größer wird, dann hat man keinen Platz in Österreich, man ist unwillkommen, man ist der scheiß Ausländer, der scheiß Jugo, das bleibt man immer, irgendwo bis zu einem gewissen Grad. Und in Bosnien selbst, nach dem Krieg, wie wir runtergefahren sind, sind ja die scheiß Flüchtlinge, die das Land verraten haben und gegangen sind, dort ist auch kein Platz. Und jetzt als Jugendlicher, sich irgendwo zu einer Identität zu kommen und zu sagen, das und das bin ich, das fällt dann sehr schwer. Da muss man aufpassen, dass man nicht in ein Loch fällt. Und das macht es gerade, wenn man jetzt an die Jugendlichen von heute denkt, die in der gleichen Situation oder ähnlichen Situation sind, sehr schwer, dass sie auch gerade nicht in terroristische Kreise reinfallen, weil sie ihnen Halt und Identität geben, die sie eigentlich nicht haben.
Das heißt, die Jugendlichen, mit denen Sie zu tun hatten, da ist ja ein Teil von Ihnen jedenfalls entweder selber Flüchtlinge oder zumindest ihre Eltern sind Flüchtlinge gewesen. Das muss man ja in das Gespräch, das Sie führen, in den Workshop irgendwie mit einbauen.
Machen wir auch.
Weil wir erzählen natürlich auch viel über uns und anfangs stellen wir uns vor und erzählen einmal in groben Zügen, wie unser Leben verlaufen ist. Auch meine lange Emigration mit vielen Zwischenstationen und den Erlebnissen, die auch ich hatte, Fremdheitserfahrungen und Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Und bei dir sowieso auch noch die Kriegserfahrung in Bosnien mit traumatischen Erlebnissen. Und das ist schon etwas, womit sich viele Jugendliche in der einen oder anderen Form identifizieren können, denn wie Sie richtig gesagt haben, also ich hatte zum Beispiel vor kurzem eine Schulklasse, da war ich allein durch eine Verkettung von Zufällen und von glaube ich, den 20 Schülerinnen und Schülern hatte ein einziger Deutsch als Muttersprache. Das war eine Gymnasiumklasse in Wien. Ein einziger. Und alle anderen, entweder sie sind als Zuwanderer gekommen oder sie sind schon in Österreich geboren, aber in zweiter Generation mit Migrationshintergrund und noch mit einer anderen Muttersprache. Und auch da gibt es natürlich sehr, sehr viele, die genau das, was du erlebt haben, auch die aus der Türkei kommen, die sind hier fremd und die sind dort fremd. Oder Kinder von Eltern, die Ähnliches erlebt haben wie du, in Bosnien, in den Krieg dort erlebt haben. Natürlich, wenn du dann erzählst, oder auch wenn ich erzähle, dann sind sie sehr hellhörig und da ist diese Identifikation da. Insofern ist es ja auch ganz gut, dass einerseits Leute wie wir in die Schulen gehen. Und
die Kinder, gerade aus Bosnien, aus Jugoslawien, die wissen sehr wenig über den Jugoslawienkrieg. Sie wissen so gut wie gar nichts eigentlich. Und wir ziehen auch, also ich ziehe sehr oft Parallelen dazu, auch wenn wir über Israel reden, wir ziehen sehr oft Parallelen dazu und versuchen, die Kinder darüber aufzuklären. Aber man merkt einfach, dass das sehr viel Schweigen war und nach wie vor ist. Und wenn man die eigene Geschichte nicht aufarbeitet, dann fällt es den Kindern auch schwer, sich mit anderen Geschichten auseinanderzusetzen.
Mhm. Als Resümee unseres Gesprächs kann man sagen, was den Gaza-Krieg und seine Ursachen betrifft, dass die Schülerinnen und Schüler wenig wissen, warum dieser Krieg stattfindet und dass das wesentlich auch mit sozialen Medien zusammenhängt und dass man deren Berichterstattung in der Form, wie sie stattfindet, ruhigen Gewissens als Hetze bezeichnen kann.
Mhm. Verkürzt dargestellt, ja, kann man das so sagen, ja.
Ja, die Kinder sind einfach Medien ausgesetzt und Informationen ausgesetzt, die sie weder verstehen noch entlarven können. Und vor allem, es reguliert es niemand. Sie haben freien Zugang zu jeglichen Inhalten, ob es Krieg, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch ist, Kinderpornografie ist, es ist egal, welcher Inhalt es ist. Sie haben Zugang und niemand tut etwas dagegen. Unsere Regierung nicht, hier in Österreich und die Eltern auch zu wenig.
Also es ist keine bewusste Hetze in dem Sinne, dass da irgendwer hinter den sozialen Netzwerken sitzt und sich überlegt, wie konstruiere ich jetzt die Hetze, sondern die Funktionsweise dieser sozialen Netzwerke mit den Algorithmen, die bestimmte Gefühle oder bestimmte Erwartungshaltungen verstärken, führt automatisch dazu, dass jemand, der dafür anfällig ist, diese Hetze dann auch zurückbekommt. Und in TikTok ist es ganz schlimm. Also da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es vielleicht auch sinnvoll wäre, zumindest dieses soziale Netzwerk bei uns abzuschalten.
Oder zu regulieren, das nicht nur einseitig. Ja. Also, man kriegt schon Berichterstattungen und Informationen, aber die sind nur so gelenkt, wie mein Interesse gegeben ist. Das heißt, wenn ich mich für ein Bild interessiere, für einen Informationen interessiere, dann werde ich ständig mit solchen ähnlichen Informationen gefüttert. Es fehlt mir das kritische Denken, es fehlt mir die umfassende Berichterstattung.
Also um das auf den Punkt zu bringen, wenn zum Beispiel ein Antisemit hinkommt und hineingibt jüdische Weltherrschaft, dann bekommt er natürlich keine Bilder, die sich kritisch mit diesem Konzept der jüdischen Weltherrschaft auseinandersetzen und das in Frage stellen, sondern ganz im Gegenteil, der bekommt natürlich alle möglichen Informationen, die seine Vorstellung bestärken, dass es tatsächlich eine jüdische Weltherrschaft gibt.
Was in der Charta der Hamas steht.
Zum Beispiel, ja. Aber nicht nur dort, wie wir wissen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Danke, danke für die Einladung.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.